Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Mein heutiger Gast hat den sicheren Konzern verlassen, um ein Fintech-Startup aufzubauen. Martin Granik ist Gründer von Monkey, einer App, die Sparen neu denkt. Oder besser gesagt, dachte. Wir sprechen über Mut, Finanzierung, Verantwortung und darüber, wie Unternehmertum funktioniert, wenn beide Partner gründen und Kinder mit im Spiel sind.
Ja, Martin, herzlich willkommen im Einfach-Machen-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Um ehrlich zu sein, habe ich ja längste Weile versucht, deine Frau hierher zu bekommen. Aber nachdem sich die Entwicklung bei dir im Unternehmen so ergeben hat, habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich Martin auch einladen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Mike, freut mich, dass wir uns nach so langer Zeit wieder gesehen haben und schöne Grüße von der Claudia.
Ja, danke. Wir kennen uns von Swarovski. Es häufen sich natürlich die Teilnehmer im Podcast, Gäste im Podcast, die ich von Swarovski kenne. Das liegt einfach an der schieren Menge an Leuten, die da interessant sind, die einfach machen, die vor allem nach der Swarovski-Zeit, aber ich glaube auch während der Swarovski-Zeit, schon einfach gemacht haben. Du hast, wenn du heute zurückschaust auf diese Swarovski-Zeit, bist du damals schon Gründer gewesen in deinem Konzern?
Ja, ich meine, ich war ja 15 Jahre lang bei Swarovski. Mhm. Dort, das war mein erster Job, nur als junger Bub sozusagen nach dem Bundesheer habe ich dort angefangen und habe in dieser Zeit immer wieder diese geniale Chance bekommen, in sehr frühem Alter sehr viel Verantwortung zu übernehmen, sei es in der Produktentwicklung und dann später Produktmanagement, Marketing, Innovationsmanagement und natürlich in meiner letzten Verantwortung dann auch bei Swarovski, wo ich das globale Innovationsmanagement geleitet habe, war schon die Herausforderung oder die Aufgabe grundsätzlich sowas wie kleine Innovationsinitiativen innerhalb des Konzerns mit allen Vor- und Nachteilen zu gründen, unter Anführungszeichen, und so ein bisschen Intrapreneurship sozusagen dort zu beweisen. Und wie gesagt, mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Konzernstruktur dann auch mitbringt.
Erinnerst du dir an unser erst gemeinsames Projekt, das wir damals ziemlich einmalig über Königreichgrenzen, da die fast sagen, hinweg, der damals Königreichgrenzen durchquert? Was ist da von damals geblieben?
Ja, ich weiß noch, da ist so ein Logistikprojekt gegangen und wir haben dann, waren da glaube ich im Haus Marie und haben dann auch irgendwie so ein Video gedreht, wie diese Prozesse dann neu gedacht werden können, eben ohne diese Silos, die es schon sehr stark im Konzern gegeben hat. Und da habe ich dann auch das erste Mal dich in deiner Theaterbegabung dann auch kennengelernt. Ja, aber kann ich mich noch gut erinnern.
Ja. Ich habe es in der Vorbereitung mit meiner Frau besprochen, weil die hat nämlich keine unwesentliche Rolle gespielt. Die ist nämlich mit dem Projektnamen ums Eck gekommen.
Ah, okay.
Die habe ich gefragt, du, ich brauche nur einen Namen, einen knackigen Namen für das Projekt. Und habe sie kurz umrissen und dann sagt sie, ja, ist ja ganz klar, Domino.
Domino, genau. Der Name ist mir nicht mehr eingefallen, aber Domino. Ja. Genau, jetzt was sagst du.
Ja, und warum? Die ist mit den Kindern vom Fernseher gesetzt und hat gerade den Domino Day geschaut. Aber wie gut hat denn das passt? Es ist um Steine gegangen, es ist um wenn man von Prozessen redet, dann ist ja Domino aus Lösung natürlich auch nicht weit hergeholt. Jetzt sind wir aus diesem hierarchischen Großunternehmen gekommen. Was hast du bewusst nicht in dein Startup mitgenommen?
Ich meine, ein Startup ist ja schon, was so die Herausforderungen oder die Ansprüche an Führung und Aufbau angehen, was ganz was anderes wie im Konzern. Oder ich sage, wir haben ja so ein Startup am Anfang als Gründer, als die einzigen Mitarbeiter sozusagen des Unternehmens gestartet und dann fängt man an, sich sein Team Mitarbeiter für Mitarbeiter selber aufzubauen, während man halt im Konzern immer eine Organisation erbt. Man erbt Teammitglieder, die schon ihre Sachen länger machen als du. Es gibt dort viele Teams, viele Abteilungen, die in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt mit beschriebenen Prozessen oder impliziten Prozessen zusammenarbeiten, das läuft natürlich im Startup alles anders. Ich glaube, so eins der befreiendsten Dinge war, dass ich im Startup de facto kein PowerPoint mehr gebraucht habe.
Ja.
Weil ich sage, mein Job bei Swarovski war ja doch extrem PowerPoint-lastig. Oder? Also man hat, du kennst es selber noch, es ist irgendwie von Alignment-Meeting zu Alignment-Meeting gegangen. Entweder man ist selber drinnen gesessen oder man hat Unterlagen für seinen Vorgesetzten vorbereiten müssen. Und es war halt irgendwie alles über PowerPoint. Und mein Tag war halt mehrere Stunden PowerPoint jeden Tag, was irgendwann mal einfach sehr ermüdend ist, was aber schon auch auf der anderen Seite dazu führt, dass man irgendwann mal lernt, komplexe Dinge irgendwie auf so Slides möglichst einfach darzustellen und auch in einer Form, dass jemand, der nicht das Slide gemacht hat, vielleicht dann trotzdem es präsentieren kann und relativ schnell sieht, um was es geht und es dann selber präsentieren kann, obwohl er selber nicht an diesem Slide gearbeitet hat. Also man hat da schon was dabei gelernt, aber ich war dann froh bei Monkey, dass ich PowerPoint nur noch sehr wenig gebraucht habe.
Hast du das nicht gebraucht, um bei deinen Investoren anzuklopfen und das, so weiter?
Das schon. Also ich glaube, das war eins der wenigen Dinge, wo ich wirklich PowerPoint gebraucht habe, diese Investoren-Pitches und dann natürlich auch Richtung Kunden. Aber das war, was die Zeit angeht, man arbeitet ja nicht jeden Tag an seinem Pitch und verändert den jeden Tag, oder? Mhm. Während bei Swarovski halt doch jeden Tag neue Slides produziert und man hat teilweise eine Stunde in ein Slide investiert, das dann am Ende 20 Sekunden projiziert worden ist und dann nie mehr wieder von jemandem gesehen worden ist. Oder? Und ich sage, bei Monkey hat man halt die Zeit viel weiser dahingehend investiert. Man hat sich halt auch die Zeit dort investiert, wo man weiß, da ist es notwendig. Und wenn es nicht notwendig war, hat man es halt einfach nicht gemacht.
Ja, ja, klar. Wenn ich so nachdenke, ich weiß nicht genau, ob PowerPoint mein Hauptzeitfresser war. Ich glaube, mehr Zeit habe ich fast nur in Excel verbracht.
Ja, ja.
Der Moment der Entscheidung, wann war für dich klar, jetzt gründe ich?
Man, ich habe ja auch schon während meiner Swarovski-Zeit, oder eigentlich geht es eigentlich schon zurück nach meiner Zeit der HTL, dass ich immer nebenher Dinge gemacht habe. Oder in der HTL habe ich schon angefangen, in China CD-ROMs zu kaufen, in tausenden Stücken und dann innerhalb meiner Klasse zu verkaufen. Hab dann angefangen, so Visitenkartenspender in China zu kaufen und über eBay zu verkaufen. Das habe ich immer schon eigentlich in der HTL auch schon gemacht. Und dann, weiß ich, mit 18 habe ich dann mein erstes Aktienportfolio aufgemacht und schon angefangen, Aktien zu kaufen. Also so eine gewisse unternehmerische Ada war, glaube ich, immer schon da. Und dann auch während der Swarovski-Zeit habe ich dann gestartet, am MCI oder an der Universität Vortragstätigkeiten anzunehmen. Und dann so richtig heiß geworden bin ich selber, was zu machen, war natürlich dann während meiner Tätigkeit bei Swarovski, wie ich das Innovationsmanagement geleitet habe, habe dort auch so die einmalige Chance gehabt, im Silicon Valley immer wieder zu sein, war dann auch mal bei der Singularity University, dessen unglaubliches Programm dort war, wo es eben drum gegangen ist, wie sich exponentielle Technologien auf Unternehmen zukünftig auswirken werden und wo du dort einfach sagenhafte Vortragende gehabt hast, die wirklich dein Bewusstsein verändern, dahingehend, wie sich eben künstliche Intelligenz, Robotics und so weiter langfristig exponentiell entwickeln werden und was das für unser Leben heißt. Und ich dann, weiß ich noch, ich bin im Flugzeug gesessen, habe zu der Zeit gerade an der Innovationsstrategie für Swarovski gearbeitet und bin im Flugzeug gesessen und habe mir überlegt, wie soll man sowas, also dieses Denken in so einem Konzern reinbringen wie bei Swarovski, wo es doch sehr inkrementell gedacht wird, wo natürlich eine Riesenhistorie da ist, aber wo Disruption natürlich etwas ist, was man eher versucht zu verhindern. Und dort weiß ich noch, wie mit dem Christian Schneider, mit dem ich ja dann zusammen Monkey gegründet habe, immer wieder gesprochen und er hat so Ideen gegeben, von denen wir hundertprozentig überzeugt waren, dass die für Swarovski Sinn machen würden, aber wir intern kein Buy-in bekommen haben, weil sie halt einfach zu weit weg waren vom bestehenden Kernbusiness. Und wir gesagt haben, wir verstehen es irgendwie nicht, wir würden da selbst unser eigenes Geld rein investieren in solche Dinge. Und diese Gespräche haben sich dann immer öfter gegeben. Und ich weiß noch, da sind wir dann irgendwann mal im Hall in der Diana Bar gesessen und haben halt wieder so ein bisschen uns darüber beschwert, wie das denn so läuft. Und es hat sich damals auch schon angekündigt, dass es bei Swarovski einen größeren Umbruch geben wird oder dass es im Executive Board Veränderungen geben wird und dass damit zusammenhängend dann auch unsere Tätigkeitsfelder sich verändern werden, weil ich habe zum Beispiel gewusst, dass einige Projekte, an denen ich so gearbeitet habe, da war eben einer der Eigentümer, sozusagen der, der das getrieben hat, aber wenn der nicht mehr da ist, habe ich gewusst, diese Projekte werden nicht überleben. Und dahingehend hat dann so der Gedankenprozess schon gestartet. Ich wusste aber, okay, ich muss jetzt irgendwann mal überlegen, was mache ich denn danach? Weil nach 15 Jahren gibt es halt auch nicht mehr so viele Jobs im Konzern, wo man sagt, die sind für einen noch interessant, ja, oder? Und auch zusammenhängend mit diesen ganzen Veränderungen, die eher in eine Richtung gegangen sind, wo ich gesagt habe, da kann ich persönlich, glaube ich einfach nicht, dass das der richtige Weg ist und ich kann mich nicht mehr vor ein Team hinstellen und denen verkaufen, da stehe ich dahinter, oder? Und so haben sich halt so diese Dinge ergeben, bis dann halt tatsächlich es so weit gegangen ist, dass man sich, wie soll ich sagen, geeinigt hat darauf, dass es keine gemeinsame Zukunft mehr gibt. Und dann haben der Christian und ich uns ganz, eigentlich auch ein bisschen wie bei Swarovski gelernt, haben uns überlegt, wie gehen wir denn das jetzt schrittweise an, oder? Und wir haben dann gesagt, wir nehmen uns jetzt 3 Monate Zeit, arbeiten so im ersten Monat, sammeln wir ein paar Ideen, von denen wir glauben, die sind sinnvoll, da kann man ein Geschäft darauf aufbauen. Im zweiten Monat haben wir dann gesagt, bauen wir so ein bisschen Klick-Dummies dafür. Das heißt, wir gehen bei dieser Idee, bei ausgewählten Ideen einen Schritt weiter. Wenn es eine App ist, machen wir so einen Klick-Dummy, damit man schon mal jemandem zeigen kann, in welche Richtung wir das so denken. Reden dann auch schon mal mit potenziellen Nutzern von diesen Ideen. Und im Monat 3 wählen wir das dann aus und haben gesagt, da gehen wir dann nach Berlin eine Woche. Haben uns dort dann so ein Keller-Apartment gemietet, wo wir dann an den Wänden überall für die verschiedenen Ideen Post-its gepinnt haben. Haben dann jeden Abend haben wir dann ausgemacht, dass wir zu irgendeinem Meetup gehen, um über diese Ideen zu sprechen. Mhm. Und so hat sich dann halt herauskristallisiert, dass das, was dann am Ende der Monkey geworden ist, das ist, auf das wir uns jetzt fokussieren werden.
Okay, also wie war der Ideenfundel? Von wie vielen Ideen seid ihr dann auf diese eine gegangen?
Ich meine, wir waren am Anfang zu dritt, da war dann neben dem Christian Schneider, war auch der Schneider Flo dabei, den du auch kennst. Der lebt ja in Bangkok und war zu der Zeit ist er dann extra nach Berlin gekommen, um da mit dabei zu sein. Und jeder hat so, ich sag so 3-4 Ideen dabei gehabt. Das heißt, wir werden so zwischen 10 und 12 Ideen gewesen sein. Ja. Haben dann im Vorfeld, haben wir das dann auf 3 Ideen reduziert, mit denen wir dann nach Berlin sind. Und eben der Flo war dann auch dabei. Und haben dann in dieser Woche in Berlin das Ganze dann auf eine Idee, dann haben wir uns dafür entschieden und haben dann dort schon so ein bisschen besprochen, wie wir uns dann weiter organisieren werden, sind dann, nachdem klar wird, also dass es sozusagen um eine App geht, die im Bereich Finanzen unterstützen wird, haben wir uns dann natürlich am Abend gleich hingesetzt, wie nennt man denn das Ganze, haben dann ja sicher 200-300 Ideen für Namen von dem Ding irgendwie gebrainstormt, gecheckt, ob es da URLs gibt, was ja unglaublich schwierig ist, oder etwas zu finden, wo nicht schon eine angemeldete Webpage da ist. Und haben dann einen Namen gehabt, der war damals Mannequin, also das sind diese, kennst du das, diese Katzen, die in China-Restaurants so winken. Die heißen Mannequin Neck und die winken Geld rein ins Lokal. Und gesagt, Mannequin, das könnte ganz gut passen. Und am Abend, wie man dann weg waren und jeder schon 2-3 Bier getrunken hat, ist Mannequin immer schwerer über die Zunge gegangen und irgendwie ist dann Monkey draus geworden und am nächsten Tag sind wir dann in den Copyshop rein, hat sich jeder schon ein Hoodie und eine Tasse mit Monkey drucken lassen, aber so als wir wohnen ja alle woanders, oder? Der Christian in Zürich, ich in Innsbruck, der Flo in Bangkok. Wir haben das irgendwie symbolisch gebraucht, sozusagen, wenn wir uns wieder trennen, um einfach das Momentum weiterzutragen.
Und damit war Monkey geboren.
Damit war Monkey geboren. Die Idee war damals noch leicht anders, als es dann am Ende umgesetzt worden ist.
Okay.
Aber im Kern war das damals schon geboren,
Ich wollte gerade sagen, ich war, also mal abgesehen davon, ich war mal Beta-Tester.
Genau,
Da habe ich mir gedacht, okay, sparen klingt so banal. Warum ist das so revolutionär gewesen?
Ja, am Ende ist es uns ja darum gegangen, also Menschen dabei zu helfen, Geld für die Dinge zu sparen, die ihnen wichtig sind. Und wir haben gewusst, es gibt einen riesen Thema mit Konsumschulden. Ja. Das war so die große Zeit, wo Klarna mega gewachsen ist, wo halt Leute einfach, wenn sie sich was kaufen wollten, das Ganze über Ratenkredite gemacht haben, egal ob sie das Geld haben oder nicht. Und die wollten halt einfach eine Alternative dazu finden und haben gewusst, das Ganze muss möglichst einfach sein, sind da auch das Ganze naiv angegangen, oder? Ich meine, keiner von uns ist aus diesem Bankensystem gekommen. Wir haben nicht so genau gewusst, was auf uns zukommt. Wenn wir das wahrscheinlich genau gewusst hätten, hätten wir es wahrscheinlich niemals gemacht. Wir haben ja damals auch mit Bekannten von mir gesprochen, die in Banken arbeiten, wo jeder Einzelne gesagt hat, im Sinne, vergesst das, das ist so reguliert, dieses Umfeld, das werdet ihr nie schaffen. Und irgendwie haben wir uns diese Naivität bewahrt und haben dann einfach Schritt für Schritt diese Probleme gelöst, Regulatorien gelöst, Partner gefunden, mit denen wir Regulatorien erfüllen können, bis dann das Produkt am Ende fertig war, oder? Und wie gesagt, ich glaube, wenn wir von Anfang an gewusst hätten, was da so alles kommt, weiß ich nicht, ob wir es gemacht hätten. Zum Glück haben wir nicht alles gewusst.
Jetzt hast du schon interessanterweise gesagt, Monkey ist ein Produkt, aber für mich war eben die Frage, ist das ein Produkt, ist das eine Bewegung oder ist es einfach eine Anleitung zur Verhaltensänderung?
Ja, ich meine, natürlich das Bewegung oder Behavioral Change ist natürlich so die Königsdisziplin, oder? Natürlich, wenn man sich was aussuchen könnte, dann wäre man am liebsten eine Bewegung oder ein Tool, um Verhalten zu ändern. Gleichzeitig muss man da auch sehr humble starten, oder? Als Startup kennt einen am Anfang niemand.
Ja.
Es geht um Geld, wo das ganze Thema Vertrauen eine riesige Rolle spielt, oder? Und wenn einen niemand kennt, muss man sich dieses Vertrauen natürlich erst gewinnen. Bei einer App ist halt auch alles so, dass das am Anfang alles nicht so läuft, wie man sich das als Gründer vielleicht wünscht. Also dieses finale Produkt, das man im Kopf hat, das ist es nicht, sobald man das launcht, oder? Weil sonst entwickelt man 5 Jahre und hat immer noch kein fertiges Produkt, oder? Also natürlich würde man sich gerne als Bewegung verkaufen. Am Ende haben wir dann schon auch 350.000 User gehabt, die das runtergeladen haben, was jetzt, wenn man aber ganz ehrlich ist, natürlich, um als Bewegung zu gelten, wahrscheinlich immer noch zu klein ist. Aber wir haben uns schon versucht, als Bewegung zu sehen, oder als nachhaltige Alternative eben zu Konsumentenkrediten und Ratenkauf.
Ja, das Gegenkonzept zum Bankwesen sozusagen, genau, die leben ja davon, dass man das macht. Was habt ihr also verstanden, was Banken lang nicht verstanden haben?
Ich meine, am Ende ist es ja schon auch ein bisschen ein unfairer Vergleich. Ich sag, man kann halt einfach, also es gibt Regulatorien und Regulatorien sind oftmals auch nicht schwarz oder weiß, sondern da gibt es viel Grau dazwischen, oder?
Ja.
Und wenn eine Bank etwas macht, dann tendieren die eben dazu, auf Nummer 200 mal sicher zu gehen, oder? Das heißt, im Graubereich werden die tendenziell immer den risikoaversesten Weg gehen, weil die dürfen einfach nicht riskieren, dass bei ihren Hunderttausenden Kunden ein paar schwarze Schafe dabei sind. Als Startup natürlich, wenn man bei Null startet, hat man noch nicht viel zu verlieren. Das heißt, man kann oft mal auch Wege gehen, die innerhalb der Regulation liegen, aber die vielleicht auf der anderen Seite des Graubereichs liegen. Oder man kann, wenn es jetzt um das, also ganz einfach zum Beispiel gesagt, wenn man ein Bankkonto eröffnet, muss man sich authentifizieren. Du kannst jetzt aussuchen, in dem Bereich, wo wir jetzt zum Beispiel waren, ob man diese Authentifizierung über ein Videoverfahren macht. Das heißt, kennst du vielleicht, man muss irgendwo anrufen, muss dann den Pass in die Kamera halten, ist für ganz viele Leute ein riesiges Hindernis, das zu machen. Oder über ein Foto des Passes. Die Bank wird natürlich tendenziell den sichereren Weg gehen, verliert aber Kunden dabei. Wir sind halt den Weg gegangen, wo man sagt, wir treffen die Regularien, machen es aber für den Kunden so einfach wie möglich. Und so haben wir natürlich als Startup immer wieder die Möglichkeit gehabt, Dinge so umzusetzen, dass sie für den Kunden tendenziell einfacher, komfortabler sind, zwar die Regulatorien treffen, aber eine Bank es immer anders machen würde, weil sie halt nochmal mehr den Weg der Sicherheit gehen müssen, oder? Und von dem her haben wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach eine Abkürzung nehmen können, die eine Bank so nicht nehmen kann. Auch wenn es um die Kommunikation geht, oder? Ich weiß, wir sind vom Andreas Dreichel mal eingeladen worden. Das ist der Vorstand von der ersten Bank, ist sozusagen der Top-Banker im deutschsprachigen Raum und er hat es super gefunden, was wir machen, weil unsere ganze Story war natürlich auch so das Thema finanzielle Gesundheit, oder? Ja. Also Menschen, die weniger Schulden haben, leben finanziell gesünder. Das wirkt sich auf alle anderen Lebensbereiche aus, physische Gesundheit, mentale Gesundheit. Und das hat ihm extrem gut gefallen. Und er hat uns zum Beispiel erzählt, dass sie seit Jahren schon diskutieren, ob du bei George per Du oder per Sie angesprochen wirst, oder? Und dass es dort Vorstandsmeetings gibt, wo diskutiert wird darüber, ob du per Du oder per Sie angesprochen wirst. Im Startup macht man halt einfach. Und wenn der Weg nicht passt, ändert man den und geht einen anderen Weg, oder? In so einem großen Konzern läuft es halt alles anders.
Du hast schon angesprochen, Finanzierung. So gibt es ja öffentliches Geld, öffentliche Förderung manchmal auch mit dabei, oder?
Ja.
Jetzt gibt es wahrscheinlich in dem Feld kein etabliertes Unternehmen, das da konkurriert im Sparsektor. Trotzdem, wie würde man denn denen erklären, dass ein Startup ein Geld kriegt und das etablierte Unternehmen nicht?
Du meinst, Geld kriegt für eine Förderung?
Genau, eine Förderung, öffentliches Geld kriegt einfach.
Ich meine, es gibt ja Förderungen, die auch ganz bewusst für Startups aufgelegt sind, wo man zum Beispiel, wenn man älter ist als 5 Jahre, kriegt man diese Förderung nicht. Also wir haben uns natürlich schon auf Förderungen fokussiert, die auch spezifisch für Startups geschaffen sind. Andererseits haben wir natürlich, also die meisten Förderungen, für die wir uns beworben haben, da ist es ja schon auch um einen gewissen Innovationscharakter gegangen, oder? Und du hast davor schon das Thema Verhaltensänderung angesprochen, wo es bei uns schon auch immer sehr stark darum gegangen ist, wie können wir über eine App und über Daten, die wir sammeln, Verhalten positiv beeinflussen. Oder das nennt sich Nudging. Das heißt, Menschen mit sanften Stößen zu einem besseren Verhalten zu bewegen, oder? Und dort kann man in Apps eben einiges anwenden, oder? Dass man zum richtigen Zeitpunkt eine Push-Nachricht bekommt und sagt, hey Mike, wie wäre es wieder mal 10 Euro für deinen Urlaub zu sparen? Und wann man diese Nachricht schickt, wie man diese Nachricht schickt, sollen da jetzt 10 Euro, 5 Euro oder 15 Euro drinnen stehen, dass ein Algorithmus lernt, wo ist für dich so die Grenze, wo ich sage, ah, 10 Euro habe ich immer oder 20 Euro, das ist jetzt schon irgendwie viel, oder? Auf solche Dinge sind wir natürlich aufgesprungen. Und das sind Sachen, wo Banken sich deutlich schwerer tun, oder? Also alles, was mit Daten zu tun hat, da gibt es da riesige, oft mal Hemmnisse in einer Bank, wie man das irgendwie weiterverwendet. Und wir haben eben versucht, das bewusst eben für dieses Nudging zu verwenden. Und dahingehend haben wir halt dann auch solche Innovationsförderungen bekommen, oder? Weil es halt wirklich darum gegangen ist, künstliche Intelligenz, Daten zu verwenden, um eben diese positiven Verhaltensweisen für finanzielle Gesundheit zu schaffen.
Ja, man muss ja vielleicht auch sagen, das ist ja nicht daran gebunden, dass das Startup-Förderung ist, sondern Innovationsförderung.
Genau,
Das heißt, auch etablierte Unternehmen, die mit Innovationen ums Eck kommen, kriegen natürlich für ihre Innovation ja auch Geld. Ja. Deswegen da
herrscht Fairness. Man muss halt nur auch teilweise sagen, so eine Förderung zu beantragen, ist ein gewisser Aufwand. Manche Konzerne, die haben so viel Geld, die investieren das halt lieber aus der eigenen Kasse. Dann müssen sie keinen Aufwand investieren, müssen nicht irgendwie Daten teilen oder Ergebnisse teilen mit der Förderstelle, weil oftmal hängt mit diesen Förderungen ja auch zusammen, dass du irgendwas in dem Bereich dann wieder publizieren musst, dass du teilen musst, was jetzt da das Ergebnis war. Und gerade jetzt im Bankenbereich ist man eher, würde ich jetzt mal sagen, dazu verleitet, weniger zu teilen, was man so lernt. Und deswegen gibt es vielleicht jetzt da gar nicht mal so viel Wettbewerb im Sinne von großen Konzernen, als man so glaubt.
Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, wie verändert denn ein Fremdkapital, wenn jemand anderer in dein Unternehmen, da in dein Startup investiert, wie verändert denn das dein Denken?
Ja, wenn jemand anderer in dein Unternehmen investiert, ist es ja Eigenkapital.
Ja.
Also das ist ja, eine Sache ist ja, als digitales Startup kriegst du ja kein Fremdkapital im Sinne von Kredite von Banken, weil die wollen ja immer eine Sicherheit und bei einer App ist ja das Asset, das du schaffst, ist die App selber oder die Community, die Kunden, die du aufbaust und das ist keine Sicherheit für eine Bank, oder? Das heißt, Startups werden sehr selten über Fremdkapital finanziert. Das heißt, da läuft es über Eigenkapital, was bedeutet, man findet Investoren, die einem Geld geben und dafür Anteile am Unternehmen bekommen. Und das ist natürlich eine riesige und schwierige Aufgabe des Gründerteams des Startups, konstant dieses Kapital reinzubekommen, weil als Startup ist man ja am Anfang so ein bisschen wie eine wandelnde Leiche, oder? Man ist noch nicht profitabel, weil man in einem Geschäftsmodell agiert, das erst eine gewisse Anzahl von Kunden braucht, um profitabel sein zu können. Und bis dorthin ist man eben von Investoren abhängig. Und man hängt im Grunde an deren Gunst, ob man weiterleben kann oder nicht, oder? Und sobald man dann diese Investoren an Bord hat, verändert es schon einiges im Unternehmen. Also man vom Reporting, das man schicken muss, zu Zielen, die man vereinbart und für die man dann natürlich auch, soll ich sagen, dastehen muss, oder? Jahresabschlüsse, die abgesegnet werden müssen, das eigene Gehalt, das abgesegnet werden muss. Ich sag, je mehr Anteile man an einem Startup abgibt, umso mehr wird man oftmals auch zum besseren Angestellten im eigenen Unternehmen, weil man eben nimmer zu 100% machen kann, was man möchte, sondern eben wieder mit jemand anderen das abstimmen, absegnen muss, freigeben lassen muss.
Ja, eben. Wem fühlt man sich denn da dann mehr verpflichtet, den Investorinnen oder den Nutzerinnen?
Naja, am Ende ist es schon so, ein guter Investor versucht sich relativ wenig einzumischen ins operative Geschäft, oder? Es gibt natürlich Investoren, die auch Micromanagement betreiben und irgendwie Ideen über den Zaun werfen und glauben, das Startup-Team, das Gründerteam springt auf jede Idee an, und wo man aber sehr vorsichtig sein muss, weil das kann einen massiv ablenken, sehr viel Zeit kosten. Und ich sage jetzt mal, ein guter Investor versteht das. Der ist eher da und wartet, bis ein Gründer kommt und sagt, hey, ich habe ein Problem, wie würdest du das jetzt sehen, oder ich brauche einen Kontakt, wohin, kennst du dort jemanden, anstelle ständig sozusagen versuchen, irgendwie mitzumischen, oder? Und wir haben beides gehabt, Investoren, die, wo wir gewusst haben, wenn wir was brauchen, geht man zu denen hin, bis hin auch zu Investoren, die schon versucht haben, sehr aktiv irgendwie sich einzumischen, und wo es dann schon auch darum geht, so ein bisschen Management of Expectations zu betreiben oder als Gründer einfach irgendwie sagen, zu lernen, wie man mit dem Investor umgeht, oder? Weil man ist ja dann doch wieder vom Geld abhängig. Bei der nächsten Finanzierungsrunde möchte man, dass der wieder mitinvestiert, weil das oft ein sehr schlechtes Signal an einen neuen Investor ist, wenn die bestehenden Investoren nicht mitinvestieren, oder? Von dem her ist das schon so ein schmaler Grat, das zu managen.
Jetzt bist du auf LinkedIn ja auch so ein bisschen als, ja, sagen wir mal, als erfahrener Start-Upper mittlerweile aufgetreten. Die zeigen ja oft Erfolgsgeschichten, aber wie viel Unsicherheit steckt da wirklich dahinter, wenn man so hinter die für Investoren aufgezogene Fassade von Startups blickt? Da ist ja ganz viel Unsicherheit dahinter.
Ja, vermute. Ja, am Ende ist das eine ständige Achterbahnfahrt. Und ich glaube, so die schönste und unbeschwerteste Zeit ist wahrscheinlich eh die ganz am Anfang, wenn man noch das ganze Ding baut, oder, und noch nicht draußen ist am Markt, noch keinen Investor irgendwie dabei hat. Man glaubt oftmals so als Gründer, das ist die schwierigste Zeit, das Produkt zu bauen, oder? Am Ende muss man sagen, die Zeit muss man sehr genießen. Das wird die schönste Zeit für eine lange Zeit dann sein. Weil sobald das Produkt draußen ist am Markt, kommt es anders, als man so plant, oder? Es wird immer alles länger dauern, als man glaubt. Das Feedback wird anders sein. Man wird schneller in Geldnot kommen, als man so glaubt, und muss ständig sozusagen sich um die Finanzen kümmern, um Liquidität kümmern, um Förderungen, um Investoren kümmern. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einerseits zu verstehen, dass das kein, wie soll ich sagen, individuelles Problem ist, sondern dass es allen gleich geht. Auch den sehr, sehr erfolgreichen Gründern, das sind ja alles keine Overnight Successes, oder? Auch wenn man von denen über Nacht vielleicht das erste Mal hört, arbeiten ja viele Jahre lang schon an dieser Idee, an diesem Unternehmen, ohne dass man davon gehört hat. Und die sind alle durch diese Phase gegangen. Und zweitens sind irgendwann mal auch so eine Support soll ich sagen, Organisation aufbaut, wo man lernt, mit wem man denn so drüber reden kann oder welcher Gründer ist denn vielleicht so ein, zwei Schritte vor mir, hat das alles schon mal gemacht, mit dem man darüber sprechen kann. Auch so ein bisschen wie so eine psychologische Selbsthilfegruppe, weil weiß nicht, also man kann nicht zum Beispiel über manche Dinge kann man zum Beispiel auch nicht mit seinem eigenen Partner reden, oder? Weil erstens versteht die Person das nicht, dass oftmal ist geteiltes Leid doppeltes Leid, ja, oder? Also
das stimmt.
Man redet über seine Probleme und plötzlich liegt man nicht nur selber wach in der Nacht, sondern der Partner liegt neben einem wach in der Nacht, hat aber nur viel weniger Kontrolle darüber, weil der Partner ja teilweise gar nichts machen und verändern kann, oder? Außer für einen da sein, was ja eh schon sehr viel ist, oder? Aber oftmals ist es gar nicht so das Schlauerste, mit seinem eigenen Partner drüber zu reden, weil man dann einfach auch gewisse Probleme verdoppelt, sondern mit anderen drüber redet, die eben vielleicht durch das schon durchgegangen sind.
Ja. Holt man sich da als Gründer vielleicht auch mal externe Hilfe? Also immer abgesehen von Freunden oder Mentoren, die da mit ihrer Erfahrung beispringen können, mit denen man gut reden kann, holt man sich auch externe, weil eine liebe Kollegin von mir, die arbeitet in Berlin eben hauptsächlich mit Startups zusammen, die hat da natürlich einen anderen Nährboden. Wenn ich sage, in Tirol mache ich das, nachher wird die Suppe schnell dünn. Ne?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, externe Hilfe kann ja ganz vielfältig dann ausschauen. Oder von irgendwelchen Startup-Programmen. Es gibt ja Startup Tirol, es gibt das Inkubator-Programm, wo man sich eben dann auch wieder mit Gleichgesinnten trifft, die in einer ähnlichen Phase sind, wo man sich austauschen kann, wo dann auch Mentoren und Experten kommen, mit denen man wieder reden kann. Also von dort gibt es ja schon ein gewisses Ökosystem. Man ist nicht ganz allein, auch wenn, wie du sagst, in Tirol das Ganze deutlich kleiner ist als jetzt in anderen Ländern. Was so ein bisschen die Herausforderung ist, auch quantitativ gibt es natürlich in einer Region wie Tirol deutlich weniger Gründer, die vielleicht in einem spezifischen Bereich ihr Startup gegründet haben, von dem man sich ganz konkret was abschauen kann. Während wenn man in Berlin vielleicht an einer Finanzlösung arbeitet, gibt es 50 andere Startups. In Tirol ist man da eher allein, oder? Also dann muss man halt vielleicht auch wirklich LinkedIn nutzen. Und das ist schon etwas, wo ich gemerkt habe, wie unglaublich offen diese Szene oft auch ist, dass man bei LinkedIn jemanden anschreibt, einen Gründer von einem anderen Fintech-Startup in einem ganz anderen Land und mal fragt, hey, ich habe da eine Challenge, hast du mal 15 Minuten Zeit? Und ich würde mal sagen, 90% der Leute, die ich da so angeschrieben habe, die antworten, die telefonieren mit einem, die sind durch das auch durchgegangen. Also es gibt da schon sehr viel Offenheit eigentlich, in dieser Szene mit anderen sich auszutauschen.
Ich vermute, wenn man die anschreibt, antwortest du auch.
Ja, also es ist ja schon so, ich bin jetzt auch in einer Lebensphase, wo ich nicht mehr nur Arbeit, um Geld zu verdienen, um zu überleben, sondern wo es schon auch darum geht, so einen gewissen Purpose zu erfüllen. Und die Startup-Szene ist etwas, was mir am Herzen liegt. Oder ich würde mir wünschen, dass es in Österreich oder in Tirol mal so ein paar richtig große Exits gibt, wo ein paar Gründer richtig viel Geld verdienen, damit auch wieder Geld zurückfließen kann ins Ökosystem, oder? Und von dem ist es mir schon auch ein Anliegen, wirklich mit jungen Gründern zu sprechen. Jetzt gar nicht im Sinne von, ich weiß alles besser als andere, sondern mehr zu erzählen, was bei einem selber funktioniert hat und was vielleicht nicht funktioniert hat.
Was wird denn in so der Startup-Szene am meisten romantisiert? Ist das die Gründungsphase,
wie du gesagt hast? Ja, ich glaube so diese Vorstellung von, man sitzt da Bier trinkend im Office und spielt Tischtennis irgendwie. Also das ist, man sieht das ja oft in so Startup-Filmen oder so, wie cool das alles abläuft. Ich glaube, so cool ist es dann am Ende nicht, oder? Natürlich, ich glaube, man hat im Startup eine massive Flexibilität, wenn es darum geht, wie teilt man sich Arbeit ein, wann arbeitet man, wo arbeitet man im Vergleich zu einem Konzern. Also wir haben ja auch als Startup waren wir sehr virtuell unterwegs. Väter, die jetzt dann das vierte Kind haben, wo gewusst haben, der kann vielleicht am Vormittag, tut es sich schwerer, dafür arbeitet der dann am Abend. Und dort die Flexibilität zu finden, oder? Und da ist dann eher die Sozialversicherung, Krankenkasse und so die Challenge, die man irgendwie managen muss, wenn es um Arbeitszeiten geht.
Die auf die notwendige Flexibilität nicht eingestellt sind.
Die da nicht so ganz eingestellt sind, genau. Aber ich glaube, es gibt schon unglaublich viel Tolles in einem Startup, aber am Ende ist es schon eine harte Zeit mit viel Unsicherheit, oder? Man muss sich vorstellen, man raced da eine Runde, Kapital, man weiß, mit diesem Kapital schafft man jetzt wieder 18 Monate zu wirtschaften. Mhm. Bis dorthin weiß man, muss man die nächste Runde haben. Mhm. Und man sieht immer, und das hängt immer so über dir, aber auch über dem Team, wie so ein Damoklesschwert, oder? Natürlich, einerseits geht es dann auch darum, mit dem Team offen darüber zu reden. Mhm. Andererseits muss man sich dann auch immer überlegen, wo schützt man das Team bewusst und erzählt jetzt vielleicht nicht alles, wie knapp es jetzt gerade ist, sondern ja, dass man ja als Gründer schon vor Monaten angefangen hat, sein eigenes Gehalt wieder nicht auszubezahlen, damit mhm. man wieder sagen, 2-3 Monate gewinnt vielleicht, oder? Mhm. Und da ist immer so ein schmaler Grat, wie viel transparent und wie viel behaltet man dann für sich, aber nicht im Sinne von, ich will jetzt was geheim halten, nur weil es geheim ist, sondern um das Team psychologisch zu schützen, damit sie sich mhm. auf die Arbeit konzentrieren können und nicht Angst ja. haben müssen, oder irgendwie wird mein Gehalt jetzt in 3 Monaten noch gezahlt.
Ja, ja. Jetzt hast du schon die Rutsche gelegt zum nächsten Fragenblock. Jetzt seid ihr beide Partner, deine Frau und du, seid Gründer. Mhm. Sie ist sehr erfolgreich mit Bearskin-Yoga mhm. unterwegs, erfolgreiche Buchautorin mittlerweile. Mhm. Wie organisiert man denn, wenn beide Gründer sind, so sein Alltag? Was ist da, wie teilt man sich da die Verantwortung und die Rollen auf?
Ich glaube, das ist sogar eins der besseren Dinge, sage ich mal. Durch das, dass wir beide selbstständig sind und jetzt seit Jahren sind und nicht diesen, wie soll ich sagen, diesen Office-Job irgendwie 8 to 5 haben, wo wir physisch an einem gewissen Ort sein müssen zu jeder Zeit, haben wir halt die Möglichkeit gehabt, wenn um 2 die Tochter zum Reiten muss, dass halt einer von uns sie fährt, weil es nimmt keinem irgendwie die Arbeit weg, oder? Mhm. Es wartet niemand. Man muss jetzt auch nicht über jede Stunde irgendwie Rechenschaft ablegen, wo man irgendwie gewesen ist zu dieser Zeit. Also von dem her hat man schon deutlich mehr Flexibilität gehabt als mhm. in der Zeit, wo wir beide bei Swarovski zum Beispiel gearbeitet mhm. haben. Da haben wir ja noch, da war die Wilma noch sehr, sehr klein, unser Kind, oder? Und mhm. da hat meine Tochter mich definitiv deutlich weniger gesehen als dann, wo wir beide selbstständig waren. Und mhm. heute, wo wir jetzt ja sogar im selben Unternehmen arbeiten, ist es, sag ich mal, haben wir nochmal den nächsten Schritt gemacht, oder? Es mhm. ist so, dass unsere Tochter verlässt 37 irgendwie das Zuhause, geht in die Schule, ich sag mal 3 bis 4 Mal pro Woche. Das Erste, was die Claudia und ich machen, ist, wir haben so einen Morning Walk, mhm. das heißt, wir haben so eine Feldrunde, wo wir gehen. Yeah. Und in dieser Feldrunde besprechen wir dann einerseits schon, was bei Bearskin zu machen ist, aber andererseits auch, was privat zu machen ist, so von ganz mhm. lapidaren Sachen wie Staubsaugen, Einkaufen, die mhm. Tochter wohin fahren, und man teilt sich das halt einfach ein. Mhm. Und das geht heute sogar deutlich besser, als es damals im Konzernjob war. Ja. Ja.
Trotzdem, die Herausforderung ist ja dann umgekehrt, wie schützt man denn dann die Familie und die Partnerschaft da vor dem, dass man den permanenten Startup-Druck hat?
Ich glaube, das ist so ein kontinuierliches an sich selber Arbeiten, oder? Und ich glaube, da ticken die Claudia und ich auch schon sehr unterschiedlich, oder? Ich glaube, die Claudia hat es besser geschafft, so ein bisschen Arbeit und Privat zu trennen und bewusst sich sozusagen auch Pausen zu schaffen. Das ist sicher etwas, wo ich schlechter unterwegs bin. Also diese Hustler-Mentalität des Startups, aber auch von meiner Swarovski-Zeit, die steckt bei mir definitiv nur mehr drin, dass wenn ihr mal ruhig auf der Couch sitzt, ich eigentlich mich unwohl fühle, weil ich gerade nichts Produktives mache und dann den Laptop raushole und dann irgendwas mache und dann die Claudia zu mir sagt, was machst du da jetzt? Oder wie muss das jetzt irgendwie sein? Ist jetzt nicht notwendig? Also ja, ich glaube, da weiß ich schon, dass ich da ein gewisses Thema habe mit Dopamin irgendwie Sucht, wo ich schon versuche, das zu optimieren, wo ich jetzt aber auch sage, ganz ehrlich, ich habe jetzt keine negativen Konsequenzen heute daraus, dass ich einfach gern arbeite und das gern mache. Solange, glaube ich, die einzige Grenze ist halt für mich vor allem da, wenn es darum geht, was für ein Vorbild will ich für meine Tochter sein? Will ich der sein, der ständig arbeitet und unterwegs ist? Und da glaube ich, ist es heute irgendwie sehr, sehr gut, dass ich mich nicht nur am Arbeiten und gestresst sein sieht, oder? Sondern wenn ich bei ihr bin, bin ich bei der Tochter und dann arbeite ich halt nur mehr, wenn sie dann schlaft. Mhm.
Auf der anderen Seite, die Herausforderung kenne ich natürlich auch. Ich finde schon, dass es gut ist, wenn man sieht, okay, man kann da ruhig auch zu unüblichen Zeiten noch was leisten. Das Bild, das man, glaube ich, tunlichst verhindern sollte, für sich selber, aber auch als Vorbildwirkung für seine Kinder, dass man sich aufkratert und arbeitet bis zum Umfallen und zu sonst nichts mehr fähig ist. Ja.
Aber ich glaube schon, also wir reden schon auch sehr viel am Essenstisch über unser Unternehmen und da schnappt natürlich unsere Tochter auch das eine oder andere auf, oder? Mhm. Und was gut ist, oder wenn zum Beispiel auch die Claudia muss immer wieder am Abend, hat sie halt so Live-Termine, wo dann die Tochter dann fragt, musst du das jetzt machen? Und wir dann halt drüber reden, schauen, wie diese Termine, die bezahlen unseren Urlaub, oder? Die bezahlen unser Essen und wir schauen, dass das so wenig wie möglich ist, aber manchmal ist es halt notwendig. Ja. Aber auch zu zeigen, in meiner Swarovski-Zeit war ich sicher, sag 40% der Zeit unterwegs, auf Dienstreisen, irgendwo wirklich international unterwegs. Und wenn ich das jetzt heute noch machen müsste, wäre ich deutlich weniger zu Hause bei meiner Tochter. Also ihr jetzt schon auch zeigen, dieser Stil, den wir jetzt haben, dass wenn die Tochter nach Hause kommt, meistens beide Eltern zu Hause sind, schon weil wir zu Hause arbeiten, dass das etwas sehr Ungewöhnliches ist und nicht der Standard ist, versuchen wir schon auch immer wieder klarzumachen.
Das finde ich gut, ja. Jetzt haben wir da schon über Führung im Startup ein bisschen gesprochen, und möchte nicht mehr zurückkommen. Wie schafft man denn dann eine Kultur, wo alles schnell gehen muss, weil das im Startup so gefühlt einfach immer alles schnell geht?
Ja, ich meine, das ist natürlich in einem Startup nochmal deutlich einfacher als in einem Großkonzern. Also wie gesagt, man hat jeden einzelnen Mitarbeiter selber eingestellt, oder? Ja. Und man sucht sich ja schon Mitarbeiter, bei denen man im Gespräch oder so versteht, irgendwie der tickt, der will was leisten, der steht hinter dem, was man da so macht. Weil man muss ja auch sagen, der Großteil unserer Mitarbeiter, die kommen so aus dem Entwicklungsbereich, also Softwareentwicklung, die könnten wahrscheinlich woanders deutlich mehr verdienen als im Startup, aber die haben das trotzdem bei uns gemacht, weil sie hinter dem Purpose stehen, weil die Art und Weise, wie man im Startup arbeitet, ihnen besser gefällt als im Konzern, oder? Und dann ist es halt so, dass es da keine Abteilungen, also Bereiche, Abteilungen und Teams drunter gibt, sondern am Ende waren wir drei Gründer und jeder Gründer hat ein paar Mitarbeiter gehabt und man hat eigentlich mit jedem einzelnen Mitarbeiter immer Kontakt irgendwie gehabt, oder? Also da war es jetzt nicht so, dass da irgendwie so Hierarchien dazwischen waren, man abgekapselt war. Und von dem her kriegt ja jeder Mitarbeiter eigentlich von jedem Gründer irgendwie mit, wie tickt der so und hat der einen Drive und steht der da dahinter. Und da geht es halt dann darum, so ein bisschen mit seiner eigenen Energie die Mitarbeiter und das Team anzuzünden, dass sie eben auch dafür brennen, was man so macht, oder? Und von dem her sage ich, ist es dort natürlich deutlich einfacher, unter Anführungszeichen, als in einem Großkonzern, wo vielleicht zwei Hierarchieebenen dazwischen sind, wo man einfach ein Prozentsatz an Mitarbeitern hat, die vielleicht das einfach nur als Job machen, um Geld zu verdienen, was ja total, wie soll ich sagen, valide ist auch, oder? Dass nicht jeder 100% für das brennt, was er da so macht, oder?
Ja.
Ist einfach normal. In einem Startup natürlich sucht man sich schon tendenziell eher die Leute, die schnell zu begeistern sind für etwas, die bereit sind, einmal am Abend an etwas zu programmieren und nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie halt einfach diese Challenge jetzt lösen wollen, oder? Ja. Und von dem her ist das ein bisschen ein unfairer Vergleich wieder.
Ja, da stellt man natürlich jetzt nicht die Landesbedenkenträger ein, wenn man so in einem Startup arbeitet.
Ja.
Trotzdem, die Frage, was war deine schwierigste Führungsentscheidung in deinem Unternehmen?
Ja, ich meine, ich glaube, es fängt dahingehend an, man hat ja immer mehr zu tun, als man Mitarbeiter hat. Wann stellt man den Mitarbeiter ein, ist schon mal so die erste Frage, weil man weiß, man hat jetzt zum Beispiel Kapital von einem Investor bekommen, man kommt so weiter mit, gehe es jetzt eher konservativ an und sage, wir machen Dinge langsamer, jeder arbeitet ein bisschen mehr oder hole mir jetzt einen Mitarbeiter dafür. Das ist so das Erste. Das Zweite, bis dahin, dass man sagt, man hat jetzt einen Mitarbeiter eingestellt und das ist bei uns zum Glück einmal so richtig vorgekommen, wo man sagt, der bringt so eine gewisse Toxizität in ein Team rein, oder?
Aha, ja.
Also das war ein Mitarbeiter, der fachlich sehr, sehr gut war, wo man von Anfang an gewusst hat, der tickt anders als Mitarbeiter im Team. Man aber trotzdem die Entscheidung getroffen hat, den holt man jetzt rein, weil er halt einfach fachlich so überzeugt hat. Der Bauch aber immer schon so ein bisschen, da war so ein gewisses Unwohlsein da, oder? Aber andererseits will man ja auch nicht nur gleichgeschaltete Mitarbeiter, ja, ja. oder? Das ist so ein Spannungsverhältnis. Oder zu sagen, ich hole jetzt bewusst jemanden rein, der anders tickt, um auch so eine gewisse Diversität des Denkens reinzukriegen. Ja. Wenn man aber dann merkt, da ist eine gewisse Toxizität da und da entstehen auf einmal Spannungen, die nie da waren, dass Energie verloren geht, nur weil es da ständig Reibungen gibt mit diesen Mitarbeitern und eventuell sogar die Gefahr besteht, dass andere sehr gute Mitarbeiter überlegen, ich kann mit dem nicht mehr zusammenarbeiten und davor gehe ich, oder? Dann die Entscheidung zu treffen, okay, das müssen wir jetzt irgendwie lösen und wie lange gebe ich dem Zeit, oder? Also sage ich, glaube ich, das schauen wir uns jetzt nur 2-3 Monate an und ich glaube, der wird sich dann schon einschleifen oder eben auch nicht, oder? Das sind so Dinge, wo es halt keine Standardlösung gibt, oder? Sondern wo es halt teilweise auch so ein Bauchgefühl ist.
Ja.
Und eine Sache natürlich, die dieses Bauchgefühl oft verstärkt, ist, ich habe ja jeden Gehalt jedes Mitarbeiters jedes Monat selber überwiesen. Das heißt, das hat nicht die Buchhaltung gemacht, sondern das habe ich gemacht. Das heißt, man sitzt jedes Monat da, überweist dieses Gehalt und damit überlegt man auch jedes Monat schon so ein bisschen automatisch.
Hat er das halt geliefert?
Oder jetzt nicht im Sinne von quantitativ ist da jeder Euro, steht da eine Gegenleistung da, sondern sagen, passt es irgendwie in dieses Gefüge rein, oder? Und da trifft man dann halt dann doch mal vielleicht eine ein oder andere Entscheidung schneller, als es im Konzern der Fall ist.
Ja. Wie war das dann, wo es dann Richtung Ende gegangen ist? Das muss ich, hat sich abgezeichnet, vermute ich.
Ja.
Immer gedacht, bei den schwersten Entscheidungen war dann auch die dabei.
Ja, natürlich. Ich sag, wir sind, also am Ende, warum das mit manchen geendet hat, da gibt es ja nicht den einen Grund. Das sind meistens ist das eine Kombination aus Gründen, aber einer der schwierigsten Gründe ist natürlich, dass sich das Marktumfeld für Kapital, Investorenkapital massiv verändert hat die letzten 24 Monate, oder? Das hat da so einen Paradigmen-Shift gegeben im Investorenbereich. Mhm. Was investiert man und auf Basis welcher Kriterien und Hypothesen investiert man? Und das ganze Thema B2C-Fintech, also Finanzlösungen für den Endkonsumenten, war dann irgendwann mal so aus diesen Investorenzyklen draußen, oder? Weil ich sage, ein Investor investiert ja Kapital in ein Startup mit dem Ziel, entweder das Startup geht an die Börse oder es wird verkauft, weil nur so kriegt der Investor das Geld zurück, oder?
Ja.
Und wenn nach vielen Jahren, wo ein Investoren in B2C-Fintech-Lösungen investiert, die IPOs, also diese Börsengänge ausbleiben und auch die Exits ausbleiben, wandert das Geld halt in einen anderen Bereich rein. Oder? Das Kapital hat halt die Angewohnheit, dorthin zu wandern, wo es sich am besten verzinst.
Mhm.
Und so ist es halt bei Investoren, dass das Geld dann in andere Bereiche reinwandert und B2C-Fintech auf einmal nimmer en vogue war.
Mhm.
Und wir gesehen haben, man kriegt eigentlich nur noch Kapital, wenn man zu den ganz, ganz, ganz Großen inzwischen gehört, also too big to fail ist. Und wo schon so viel investiert worden ist, dass man einfach diese Investments auch nicht mehr abschreiben kann, weil es dort um hunderte Millionen geht, oder? Und hat man gesehen, okay, das wird sehr schwierig und hat dann auch versucht, irgendwie zu pivoten, zu sagen, wie können wir unser Geschäftsmodell anpassen von B2C auf B2B.
Mhm.
Dann ist es, hat es halt auch mit bestehenden Investoren Konflikte gegeben, wenn es darum geht, wie das Ganze neu ausgerichtet oder adaptiert werden kann. Und in dem Prozess haben wir auf einmal sehr, sehr viel Momentum verloren, was dann die Geschichte in Richtung Investoren dann auch wieder schwerer macht. Oder wenn man auf einmal nicht mehr so wächst wie davor, wenn es auf einmal Herausforderungen mit bestehenden Investoren gibt, wenn der Markt, in dem man tätig ist, generell nicht mehr so interessant ist. Und so sind halt gewisse Dinge dann zusammengekommen, die halt dann am Ende dazu geführt haben, dass man entscheidet hat müssen, okay, so kann es nicht weitergehen.
Was, jetzt hast du ja eine Spar-App propagiert. Was hat dich dieses Unternehmertum über Geld gelehrt? Die persönlich? Jetzt nicht im Umgang mit Investoren, sondern was hat sich für dich verändert? Du wolltest eine Verhaltensänderung herbeiführen. Ja. Was hat sich bei dir geändert?
Ich meine, die Idee von Monkey ist ja auch sehr stark von mir gekommen, weil diese Art und Weise zu leben, zu sagen, bevor ich mir was kaufe, soll ich das Geld haben, etwas ist, was ich schon seit meiner Kindheit habe, oder? Also heute sagt man frugal dazu, damals hat es den Namen noch nicht gegeben, oder? Aber zu sagen, jede Ausgabe wird dahingehend schon überlegt, irgendwie, was bringt es mir wirklich, oder ist das jetzt nur so ein Impuls? Mhm. Oder ist das etwas, was mir wirklich sozusagen Wert, Freude oder so bringt, wenn ich mir das kaufe, oder? Und so habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon gelebt. Mhm. Und das ist sozusagen Grundidee dieser Monkey-App gewesen, oder? Und ich sage, was es mich schon gelehrt hat, ist, mit finanziellem Stress besser zu leben, weil bis dorthin war ich eigentlich gewohnt, dass mein Sparkonto, mein Depot jedes Monat eigentlich gewachsen ist, oder? Mhm. Also ich habe eigentlich immer schon einen großen Teil von dem, was ich verdient habe, gespart oder investiert am Aktienmarkt. Und plötzlich ist man nicht mehr im Konzern, sondern im Startup. Im Startup ist man eigentlich, also wir waren die am schlechtesten bezahltesten Mitarbeiter in Unternehmen. Wir haben viele Jahre, wo wir dran gearbeitet haben, wir uns gar kein Gehalt bezahlt, weil die Rechnung ist eine andere, oder? Da geht es nicht darum, möglichst viel Geld über ein Gehalt rauszuziehen, sondern man will ein Unternehmen schaffen, das Wert hat. Yeah. Und das ist irgendwann mal das, von dem man lebt, oder? Mhm. Und plötzlich war es so, dass mein Sparkonto, mein Depot Monat für Monat kleiner geworden ist, oder? Mhm. Das ist etwas, was mir persönlich schon, also wo ich mich erst dran gewöhnen habe müssen, was, weil das nichts ist, wie ich normalerweise meine Finanzen so manage für mich selber, oder? Ja. Und wo man dann auf einmal in der Nacht aufwacht, weil man merkt, oh, mein Runway, also wie viel Geld ich für Startup noch habe, ist so lang. Meine privaten Finanzen werden auch immer kleiner. Das Unternehmen ist jetzt so groß, dass man auch keine Chance hat, aus den eigenen Finanzen das wirklich länger am Leben zu halten, weil es nichts bringt, meine gesamten Ersparnisse reinzustecken, damit das Ding dann einen Monat länger überlebt, oder? Und am Ende hat man sowohl dann im Unternehmen als auch privat irgendwie Probleme, oder? Mhm. Und das sind so, sagen, das für sich zu managen, ist etwas, was mich schon sehr viel Energie gekostet hat und wo ich lernen habe müssen, mit dieser Unsicherheit, mit dieser finanziellen Unsicherheit umzugehen.
Mhm. Konnte ich sehr gut nachvollziehen, als Sohn eines Gerichtsvollziehers, eines Exekutors, bin ich natürlich auch eher konservativ angehaucht, was das Thema Geld betrifft und Sparen. Und habe mich daher mit der Idee von Monkey sehr früh anfreunden können. Jetzt ist natürlich die Frage, what's next? Wohin entwickelt sich der Martin in den nächsten Jahren? Und würdest du wieder gründen?
Ja, also ich meine, das Gute ist, dass ich nach dem Ende von Monkey jetzt in kein Loch oder so reingefallen ist, weil relativ schnell da die Idee da war, was ist denn das Nächste, oder? Mhm. Also in der Phase, wo es mit Monkey dann schwierig geworden ist, habe ich natürlich auch mit meiner Frau immer wieder drüber gesprochen. Zum Glück ist es bei ihr im Geschäft, und du hast das ja schon angesprochen, bei Bearskin hat sich das super, super toll entwickelt. Also es ist so genial, was sie da aufgebaut hat und irgendwie so zum richtigen Zeitpunkt auch Mut bewiesen hat, das zu machen. Und für die Claudia dann irgendwie im Raum gestanden ist, mehrere Mitarbeiter einzustellen. Mhm. Und sie dann aber gesagt hat, sie wartet jetzt mal ab, was bei mir passiert, weil sie kann sich sehr gut vorstellen, dass wir das dann gemeinsam machen, oder? Mhm. Und zu dem Zeitpunkt damals war ich natürlich mit meinem Kopf noch komplett in diesem Survival-Modus bei Monkey drin. Wie schafft man, dass das weitergeht und so? Und habe mich noch gar nicht so drauf einlassen können. Mhm. Und irgendwann mal habe ich aber dann gestartet, eben bei ihr schon so ein bisschen mitzuarbeiten, sie bei der einen oder anderen Sache zu unterstützen. Und habe ich gesehen, einerseits, wie toll dieser Markt ist, diese Kunden sind, das Potenzial da dahinter ist, bis wir dann entschieden haben, dass die Claudia im Jänner hätte sie sowieso vorgehabt, eine GmbH zu gründen, weil das dann steuerlich alles einfach mehr Sinn gemacht hat. Und wir dann gesagt haben, lass uns das irgendwie aufteilen. Wir machen das gemeinsam. Mhm. Sie kümmert sich um alles, was mit Kunden zu tun hat und sozusagen dem Produktkurse zu tun hat. Mhm. Und ich so ein bisschen Operations, also den Rest. Mein Ziel ist eben, von ihr alles fernzuhalten, was eben nicht mit Kunden und dem Kursen zu tun hat. Und so haben wir uns das jetzt eben aufgeteilt und es macht riesigen Spaß, in so einem Markt zu agieren, auch wo man an jedem Kunden wirklich was verdienen kann. Auch bei Monkeys ist es so, du verdienst an jedem Kunden, hast du sehr wenig nur verdient. Deswegen brauchst du eben Hunderttausende, Millionen Kunden, dass das Ganze ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Dort ist das Ganze eben anders. Also in, sozusagen in der Startup-Language bootstrappen, oder? Also aus dem eigenen Cashflow von Anfang an leben. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen meine Haupttätigkeit. Und nebenher unterstütze ich aber noch mehrere Startups sozusagen in einer externen Rolle, wo ich jetzt nicht Teil des Teams bin, aber bei den ein oder anderen Aufgaben unterstütze, mein Netzwerk zur Verfügung stelle, sozusagen Netzwerke lege, für Kontakte lege. Und es macht riesengroßen Spaß, zu sagen jetzt, und von dem her setze ich mich im Moment noch gar nicht mit dem Kopf auseinander, zu sagen, ich gründe selber nochmal ein Startup. Mhm. Weil man muss schon sagen, es ist unglaublich anstrengend, oder? So ein Startup ist halt eine Wette, die man für, sage ich mal, mindestens 5, 6, 7 Jahre eingeht, wo man nicht weiß, was hinten rauskommt. Mhm. Ich jetzt ja auch ein gewisses Alter habe, wo ich sage, die Anzahl dieser Wetten ist jetzt nicht unlimitiert, oder? Ja. Die ich nur eingehen kann. Und andererseits, ich jetzt mit der Claudia an etwas arbeite, was so viele Boxen tickt, wo ich sage, das macht so viel Spaß, man kann irgendwie von Anfang an ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, ohne Investoren.
Ja.
Wo ich sage, deswegen, also habe ich jetzt nicht den Gedanken zu sagen, ich muss jetzt wieder in einem Digitalbereich was ganz Neues gründen. Mhm. Dafür hilft jetzt einfach anderen, die genau das jetzt gerade machen. Mhm, und ja.
Super. Sehr cool. Jetzt, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, über deine Definition von einfach machen. Jetzt bist du im einfach machen Podcast. Du hast viel davon gesprochen, also inhaltlich, wie du es einfach gemacht hast. Aber wie würdest du einfach machen definieren? Was heißt das für dich?
Ich meine, ich kenne ja viele oder ich rede mit vielen Leuten, die irgendwie sagen, die würden auch so gern mal selber ein Unternehmen gründen, selber was machen, aber es fehlt ihnen die Idee oder die Zeit oder was immer. Also ganz viele Gründe,
warum
es nicht geht, oder? Mhm. Und da glaube ich, einfach machen und zu sagen, wenn ich das wirklich will, dann erstens mal vielleicht mit anderen reden, die das schon gemacht haben. Einfach mal machen und sagen, ich vernetze mich jetzt mal bewusst mit Leuten, die das schon gemacht haben, die einfach gemacht haben, oder? Und vielleicht mich dadurch so ein bisschen inspirieren. Andererseits sich vielleicht zu überlegen, wie schaffe ich denn trotzdem neben meinem bestehenden Job etwas aufzubauen, einmal anzutesten. Und da ist auch die Claudia das beste Beispiel dafür, oder? Die hat das neben ihrem bestehenden Job angefangen und innerhalb einer gewissen Zeit hat sie aber gesehen, hey, sie kann wirklich davon leben, sehr gut. Mhm. Und sagen, okay, und jetzt beweise ich den Mut und kündige meinen sicheren Job, um mir etwas reinzustürzen, was vielleicht nicht so sicher ist, aber eine tolle Perspektive bieten kann.
Ja.
Und jetzt probiere ich es mal, oder? Und den Mut zu haben und das Vertrauen in sich selber zu haben, dass wenn es vielleicht doch nicht so aufgeht, ich dann einfach was anderes finde, oder? Weil ja, nicht jede Unternehmensgründung ist erfolgreich, oder? Und im Startup-Bereich, wenn man jetzt wirklich sagt, es ist klassisch Startup, dann scheitern mehr als 90% der Startups, oder? Aber zu sagen, ich habe in dieser Zeit so viel gelernt, so viele Menschen kennengelernt, dass wenn es scheitert, ich einen Plan B und C habe, der sich vielleicht sogar als noch besser herausstellt. Also es geht eine Tür zu und eine noch viel bessere Tür auf.
Ja.
Dieses Selbstvertrauen einfach zu haben oder wirklich zu sagen, jetzt mache ich es einfach mal.
Cool.
Anstatt sich zu beschweren, es nicht gemacht zu haben.
Genau, oder Gründe zu suchen, warum es nicht geht.
Ja.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, Martin. Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr interessanter Einblick in die Startup-Welt. Und ich wünsche euch alles Gute, der Claudia und dir mit Berskin. Werden wir nur verlinken. Danke fürs Kommen und alles Gute.
Ja, danke dir für die Einladung und die tollen Fragen.
Danke, Martin.